Ausgabe 57 des Science Busters Podcasts und herzlich willkommen bei der Schlagerparty der Chemie mit dem beliebten Schlagerduo Peter und ihrem größten Hit.
Die weltkleinste Thermochemie
im ganz großen Format.
Willkommen zur 57. Ausgabe des Science Busters Podcasts, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam und heute mir gegenüber Peter Weinberger und Peter Ertl, beide von der TU Wien. Peter Weinberger ist seit 2016 bei den Science Busters. Mit den beiden Peters, also auch Peter Ertl, habe ich schon in Ausgabe 53 das Vergnügen gehabt, in Teil 1 unserer Live-Podcast-Show aus dem To the Sky an der TU Wien, wo wir gesprochen haben darüber, ob man durch falsches Inskribieren seine Karrierechancen erhöhen kann und wie Rotwein die Forschung voranbringt. Peter Weinberger ist anorganischer Chemiker. Hallo.
Hallo.
Wobei anorganischer Chemiker immer ein bisschen komisch klingt, weil es klingt so, als hättest du keine organischen Bestandteile.
Nein, ich habe natürlich schon organische Bestandteile an mir, aber auch die Chemie, die ich mache, ist natürlich auch mit organischer Chemie verknüpft.
Aber hauptsächlich anorganische Chemie und Peter Ertl, du bist Bioanalytiker und Bioingenieur. Hallo.
Das ist richtig. Hallo, servus. Ich bin aber ein Bioingenieur, der sich hauptsächlich auf die Miniaturisierung spezialisiert hat. Das ist auch mikrofluidig genannt, Leibniz-Chips und jetzt in letzter Zeit auch Organium-Chip.
Also Mikrofluidik, Fluidik.
Richtig.
Da hake ich gleich ein. Bevor wir zur Mikrofluidik kommen, in der letzten Ausgabe haben Helmut Jungwirth und ich in Folge 56 gesprochen über Wissenschaftskommunikation und wie man Akademiker mit Handyklingeltönen bühnenfit machen kann. Und heute geht es unter anderem um Wärmeenergiespeicherung, aber reingekrätscht ist eben, wie wir gerade gehört haben, die Mikrofluidik. Das ist ein Wort, das mir kaum untergekommen ist, jemals in meinem Leben, den meisten Menschen nicht. Also ganz selten auf Party-Smalltalk hört man, jetzt habe ich ja wieder was einkauft beim Online-Händler, das neue Mikrofluidik-Set, das funktioniert total super, habt ihr schon ausprobiert. Was ist das genau? Also es ist klein und es fließt, aber viel mehr kann man nicht ableiten.
Naja, im Prinzip arbeitest du auch täglich mit der Mikrofluidik, wie alle uns anderen. Jeder, der jemals ein Blattl Papier ausgedruckt hat, einen Tintenstrahldrucker hat, da ist Mikrofluidik drin, kleine Kanälchen, die kleine Flüssigkeitsmenge von A nach B bewegen, automatisiert, miniaturisiert und sehr präzise. Daher eben ist es nur jetzt mehr und mehr in die Wissenschaft eingestiegen für Analysensysteme, für biologische Systeme, weil die Biologie auch auf der Mikroebene arbeitet.
Also das heißt, das ist eine elektronische, technische Lösung gewesen für viele verschiedene Anwendungen und ihr seid richtig. Irgendwann einmal draufgekommen, da kann ich nicht nur lustige Bürowitze ausdrucken, sondern da kann ich Analyseverfahren damit gestalten.
Richtig, also ursprünglich versucht man zu verstehen, wie sich Flüssigkeiten auf dieser kleinen Ebene verhalten, mit den Flüssigkeiten natürlich auch die Biologie, wie sich Analyten in solchen Systemen verhalten, wie Zellen, Viren, Bakterien sich in kleinen Systemen verhalten. Also das ist dann ein schöner Einblick, um nachzuproduzieren, wie die Biologie funktioniert.
Das ist jetzt eine schöne Beschreibung, aber bleibt sehr abstrakt, weil interessant ist ja immer zu wissen und unter anderem deshalb führen wir diese Podcast-Gespräche, was bedeutet das im Alltag? Also wenn du ins Büro kommst, ziehst du dann den Labormantel an, knackst mit den Fingergelenken und sagst, jetzt machen wir ein bisschen Mikrofluidik. Wie gehst du vor? Also was genau bedeutet das, wenn du einen Tag, eine Woche, einen Monat Forschung an der TU Wien hast und du arbeitest auf dem Gebiet? Womit hast du es da zu tun?
Ja, du hast ja schon richtig gesagt. Also wir gehen rein, fangen an zu überlegen, was machen wir heute mit dem Mikrofon? Wir fangen das Design an und Gott sei Dank gibt es jetzt neue Technologien, 3D-Druck und schnelle Rapid-Prototypen-Verfahren. Und man hat gesagt, das probieren wir mal, wir drucken das aus. Wir implementieren das, schauen, dass mit der Anwendung gut ist. Das geht dann relativ weit von diagnostischen Systemen, mobile Diagnostik, ja auch wegen Covid jetzt immer wichtiger, vielleicht andere Infektionskrankheiten immer schneller detektieren, weil bis hin zu mehr fundamentalen Grundlagen, Umwelt, was passiert denn, wenn es die Temperatur um 1,5 Grad erhöht und biologisch Und das kann man natürlich sehr gut in der Mikrofluidik nachstellen, nicht? CO2-Gehalt verändern. Wir kontrollieren alle die physikalischen Parameter von der Natur, Temperatur, Druck, Zusammensetzung und schauen, wie Systeme darauf reagieren. Also daher ist das fundamental eine wichtige Technologie für uns.
Aber wenn das so mikro ist, ist tatsächlich handgreiflich. Wenn sagen wir, ich bin Lehrer einer Schulklasse und für meine Schulklasse, und das sind lauter Kinder, dritte Klasse Volksschule zwischen 7 und 8 Jahre, und wir gehen jetzt auf die TU und schauen uns einen Professor an, der Mikrofluidik kann. Was kann der, was würdest du den Kindern zeigen, wenn du sagst, man kann die Parameter verändern? Mikro, das ist ja alles so winzig, da spielt wahrscheinlich auch der Kapillareffekt eine große Rolle, das ist alles gar nicht so einfach, dass das überhaupt fließt. Wo gibt man da was, wie hinein, damit am Ende entweder das eine oder das andere rauskommt, das man messen kann?
Also Mikro klingt jetzt natürlich sexy, es ist aber alles so groß wie der Finger. Also das sind die einzelnen Kanälchen, Mikro, das Flüssigkeitsvolumen ist Mikro, alles andere ist sehr groß Makro. Also wir reden da von Scheckkartenformaten, also da kann man schon sehr schön anschauen. Wenn Kinder zu uns kommen, das kommen sie regelmäßig, kann man sehr viel mit Droplets machen, Luftbläschen, die man sieht, die sich bewegen, verschiedenste Farbkombinationen, Konzentrationsgradienten, da kann man vorne, also in allen Formen und Variationen, also das sind eigentlich zum Herzeigen und zum Angreifen schöne Dimensionen.
Also in Wirklichkeit der Etikettenschwindel, Mikrofluidik, also es ist eh alles noch zum Angreifen und Sehen, aber wenn Mikro besser klingt, also demnächst heißt es dann Nanofluidik, aber trotzdem kann man die Sachen, die man reinpumpt, trotzdem noch immer angreifen.
Nanofluidik gibt es auch schon seit mehr wie 10, 15 Jahren, das ist aber Ebene, die schon sehr klein sind, also die Phänomene, die man dort sehen und verstehen, versuchen, die gibt es halt auf der Natur sehr, sehr selten, weil die Natur ist auf der Mikroebene.
Also das, was in unserem Körper stattfindet, ist alles noch Mikro, da ist nichts Nano?
Da ist kaum was Nano. Die einzelnen Komponenten sind Nano, aber das Zusammenspiel innerhalb einer Zelle, das ist ja schon Mikro.
Das heißt, die Zelle kann man noch gut verstehen, das ist alles mit Mikrofluidik verstehbar und auch diagnostizierbar. Sagen wir, wenn ich jetzt, ich bin der Meinung, das Wasser, das bei mir aus der Leitung kommt, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Sowas würdest du untersuchen oder das ist zu banal und du beschäftigst du erst mit Keimen, die Pandemien auslösen können?
Beim Wasser, was aus der Leitung kommt, das Mikro ist das Volumen, das unsere Chips halten können. Nicht? Und wenn du natürlich wissen willst, was in einem Mikroliter an Volumen drinnen ist, können wir das machen. Aber wenn du ein Liter Wasser hast, haben wir da schon ein Problem. Also nein, also Wasseranalytik würden wir nicht machen.
Und wir haben schon in Ausgabe 53 war es gesprochen, wie du überhaupt Professor geworden bist, das ist eine ganz abenteuerliche Vita in Wirklichkeit und am Anfang dieser Reise hätte wahrscheinlich niemand den Ausgang prognostiziert und tatsächlich bist du mittlerweile Professor an der TU Wien, aber machst jetzt, wie soll man sagen, Verwaltungskarriere ist das, glaube ich, und nicht Forschungskarriere, du bist Vizerektor für Forschung geworden und noch viel mehr in Wirklichkeit.
Ist richtig, ich bin jetzt der designierte Vizerektor für Forschung, Innovation und Internationales, ein ganz neuer Aufgabenbereich in meinem Leben, mit dem ich vor allem das 2 Monate noch nicht gerechnet, wenn mir gefragt hat, jetzt bin ich jetzt seit mein verflixtes 7. Jahr an der TU Wien. Wo stelle ich mir vor, in einigen Jahren zu sein? Hätte mir gesagt, noch tiefer in der Forschung, noch Mikro, wenn es noch geht. Vielleicht noch breiter aufstellen, aber nicht diese Karriereweg. Ne?
Aber wenn du sagst, du hast nicht damit gerechnet, jetzt Leute, die was werden, stapeln gern tief und sagen, ah, hätte ich mir nie vorstellen können, aber in Wirklichkeit arbeiten sie viele Jahre darauf hin, dass sie dann doch was werden und zumindest gefragt werden. Also zumindest gefragt wollen viele Leute werden, wenn sie ja die Aufgabe dann nicht ausfüllen wollen, weil es mühsam ist. Aber dann hast du dir das eingetreten, weil das sonst niemand werden wollte oder da bist du vorgeschlagen worden wie ein Kurienkardinal nach 3 Wochen Konklave, auf dem man sich dann doch einigt oder wie wird man das, wenn man es eigentlich nicht werden möchte?
Es ist so, dass wir vor einigen Jahren einen neuen Rektor gewählt wurde, der ab Oktober dann aktiv wird. Und der Rektor ist eigentlich gewählt und der kreiert eine Vision, wie er sich das vorstellt und sucht oder bestellt oder schlägt vor seine Vizerektoren für die unterschiedlichen Agenten. Und er wollte eben unbedingt die Internationalisierungsagenda mit der Innovation und der Forschung zusammenschalten, und das ist eigentlich ein Qualitätsmerkmal. Weil wir Forscher sind international, die Universitäten sind international, so muss auch dieses Ressort Forschung international zusammenpassen. Und weil wir technologische Universität sind, hat dann jemanden gesucht, der auch sehr viel mit Startups, Patente, auch innovativ diesen Technologietransfer abdecken kann. Und durch diese Zusammenfassung hat er sich die gesamten CVs von allen angeschaut, und mein eben ungewöhnlicher, breiter Lebenslauf ist da eben aufgeschienen. Wie er mich angerufen hat, ob ich ihn unterstütze, habe ich gesagt, sehr gern, von der Ferne. Weil natürlich muss man seinen neuen Rektor unterstützen, auch inhaltlich habe ich das sehr toll gefunden. Offensichtlich ist der Herr Schneider so ein guter Kommunikator. Nach 3-4 Gesprächen habe ich dann gesagt, das ist eigentlich eine sehr reizvolle Aufgabe, man auch kreativ gestalten kann, nicht nur verwalten.
Jetzt ist Rektor in der Hierarchie einer Universitätsverwaltung relativ hoch oben, aber es ist zumindest meiner Wahrnehmung nach, ich kenne mich ja eigentlich sehr schlecht aus auf Universitäten, ich war noch ganz kurz dort und habe mich mit der Organisationsstruktur nur am Rande beschäftigt, das ist ja eigentlich eine interne Aufgabe, in erster Linie mehr als eine externe Aufgabe, wenn man Vizerektor ist. Also der Rektor spricht schon nach außen, der hat sehr viel mit politischen Gremien zu tun und Funktionären, Funktionärinnen. Aber als Vizerektor, zumindest war das immer meine Wahrnehmung, bist du ja eher für Dinge, die an der Uni stattfinden, zuständig. Jetzt ist das aber gekoppelt mit Internationales. Mhm. Das bedeutet, die TU Wien hat eigentlich einen Vizerektor für Forschung, der aber nie da ist.
Nein, so ist es natürlich nicht. Jetzt habe ich kurz nachgedacht, vielleicht sollte es so sein. Einerseits ist es einmal so, dass der Rektor die Aufgaben der Universität mittlerweile so breit sind, dass ein Rektor zwar Divisionen vorgeben kann, die Vizerektoren aber angehalten sind oder den Auftrag kriegen, die auch mitgestalterisch umzusetzen. Das heißt, wir sprechen sehr wohl nach innen und nach außen, aber alles gemeinsam als Team. Und das war auch wichtig für uns, dass wir jetzt ein Rektoratsteam haben, das als Team auftritt und nicht in Silo denkt und sagt, das ist mein Ressort, das ist dein Ressort. Weil man auch bei mir, wenn man die 3 Ressorte anschaut, die Themenverteilung so breit ist, dass es immer schwer tut, für allen ein Experte sein zu müssen oder zu können.
Wie groß ist dann dein Team, mit dem du zusammenarbeiten kannst? Kannst du dir selber auch ein Team zusammenstellen als Vizerektor? Weil es ist eben Forschung, Innovation, Internationales, also wenn man da nur einigermaßen auf einem Gebiet firm sein möchte, hat man ein halbes Leben damit zu tun. Du musst aber doch überall Auskunft geben zumindest, das heißt, kannst du da ein Team zusammenstellen? Wie viele Leute arbeiten dir dazu oder sind das Ressourcen, die du sowieso aus der Uni-Struktur nimmst?
Super Fragen.
Hast du dann nicht überlegt, du bist doch designiert?
Natürlich. Ja, macht man sich Gedanken darüber. Es ist einmal so, einerseits hat eben der Vizerektor jemand, also der Herr Rektor, der Schneider, jemanden gebraucht, der in allen Bereichen der Forschung, von der Grundlagen zur angewandten Forschung und von Innovation, von Patenten bis zur Firmengründung und Aufbau und Internationales der verschiedenen Organisationen und Universitäten bereits tätig war, jemand gebraucht, der operativ versteht, worum es geht. Wo ich mein eigenes Team zusammenstelle, das wird sich jetzt in den nächsten Monaten erst herausstellen, welche Ressourcen zur Verfügung stehen, weil ja die offizielle Wahl durch den Universitätsrat erst stattfindet.
Jetzt bist du Vizerektor, designiert, das heißt, du wirst das erst in einigen Wochen, gibt es dann eine große Party, schmeißt das Rektorat für seine Vizerektoren, Rektorinnen ein Fest intern, wo niemand filmen darf, weil es noch ein letztes Mal zugeht, und dann hat man eine honorige Stelle und wie nach einem, wie soll man sagen, nach einem akademischen Polterabend, und dann ist man Vizerektor.
Also den Vorschlag nehme ich jetzt gern auf, ne? Also wir werden auf jeden Fall, das ist aber eine super Idee, wir schmeißen eine Party. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit mit der Organisation, es ist ja 1. Oktober, fängt das an.
Und dann geht es im Herbst los. Wenn du auf die Expertise der Uni zurückgreifst, ich weiß nicht, wie viele Professoren, Professorinnen und in all diesen Abstufungen, wie es da Titel gibt auf der Universität, also neben dir sitzt der Peter Weinberger, wie wir uns kennengelernt haben, warst du Privatdozent, dann ist es Associate Professor geworden.
Nein, da war dazwischen noch der Assistant Professor.
Assistant Professor
kommt zuerst. Der besonders gut gefallen hat, weil der mit As Prof abgekürzt wird. Ne? Und ich habe mich dann echt verbessert. Ich wurde dann zum Assorts Prof, ja, zum Asozialen. Ne?
Also da gibt es ganz viele verschiedene Abstufungen von Menschen, die halt unterschiedliche Ränge erreicht haben in der akademischen Laufbahn, aber ob man jetzt As-Prof ist oder Associate-Professor, da ist ja von der Qualifikation her nicht mehr so viel Unterschied. Wenn du jetzt zurückgreifst und ihr kennt euch ja, das wissen wir aus Folge 53 relativ gut, weil ihr in die Büros tschechern gegangen seid, weil der Wein in euren Privatgemächern besser war als auf den Hoffesten und habt dort natürlich die Forschung befeuert, also ihr habt nicht nur eure Leber beschäftigt, sondern auch eure Gehirne mit der Forschung der Universität. Dann wäre der Peter Weinberger jemand, zu dem du kommst und sagst, ich bin jetzt für Innovation zuständig, du bist da in großen Projekten tätig, über die wir dann im Zuge des Podcasts noch sprechen werden. Dann sagst du, mach mir was, schreib mir was, damit ich da was präsentieren kann, oder kommst du umgekehrt und in dem Fall kennst du dich einigermaßen aus, oder aber sagst trotzdem, weil ihr kennt euch, ihr seid befreundet, aber trotzdem durch deine Funktion ändert sich ja eure Beziehung ein bisschen, weil du bist ja dann doch sein Vorgesetzter in einer sehr hohen Position und sagst dann, sag mir, was du gern hättest, damit ich das einschätzen kann, ob das kompletter Schwachsinn ist oder ob man da was machen kann.
Ja, so läuft's nicht ab.
Also jetzt nicht auf der Ebene von Freundelwirtschaft und Gemauschel, sondern schon sachlich.
Nein, einerseits gibt es natürlich eine Profilbildung, Theorien, für welchen Themen wir stehen wollen in Zukunft, der Klima, Energiewende natürlich, Energieproblematiken, IT, KI, Gesundheit und so weiter. Also diese Profilbildung, Theorien ist natürlich immer Chefsache. Da passt in Peter seine Forschung ja komplett. Wirklich Bullseye, wirklich, hörst das blaue Auge, nicht? Also wie die Faust aufs Auge, also das passt wirklich extrem gut rein. Normalerweise wird das im Rektoratsteam dann gesagt, da ist was, wo wir uns stärken wollen, mit mehr Ressourcen in die Richtung geben, aber das sind langsame Prozesse. Auf der operativen Seite, wenn Peter, das dauert uns ja viel zu lang, bis das Rektorat was entscheiden darf, kann oder umsetzen muss. Das heißt, bis die sich entschieden haben, haben wir wahrscheinlich schon, oder hast du wahrscheinlich das Projekt abgearbeitet, und wir brauchen auch diese Lösungen dann schon fix fertig. Deswegen ist es eigentlich, dass wir auf die Motivation, die Aktivität von Peter natürlich hoffen, dass die oder von anderen Wissenschaftlern in der Theorie, die einfach die Projekte weitermachen, damit die Lösungen schon parat sind für uns.
Jetzt, wenn ihr noch ganz kurz einmal wiederholt, für all die Folge 53 nicht auswendig gelernt haben, auf welcher Ebene arbeitet ihr denn zusammen? Wie habt ihr euch gefunden? Weil eigentlich, jetzt seid ihr in derselben Abteilung zusammengefasst, forschungstechnisch, aber das war ja nicht immer naheliegend, dass ihr beide mit euren Fachbereichen zusammenarbeiten würdet.
Nein, gar nicht.
Das stimmt, ja. Also eigentlich ist es informell losgegangen, dadurch, dass wir im selben Institut sind, aber in diametral anderen Fachbereichen, eher in der organisch-biologischen Ecke und ich in der anorganischen Grundlagen-Ecke und dann auch in der Kombination mit Maschinenbau und Verfahrenstechnik in diese Anwendungsrichtung der Energieforschung und die dafür notwendige Materialforschung in der Thermochemie. Aber wir haben uns halt auch bei jedem Fest getroffen, wir haben Institutsausflüge gemeinsam gemacht.
Bin nur auf 2-3 Feste gegangen.
Genau, nicht? Und da haben wir halt einfach uns gegenseitig, weil ich nicht wusste, was er macht und er nicht wusste, was ich mache, uns halt ein bisschen erzählt, was wir machen. Und irgendwie ist dann einfach nicht gleich, das war eigentlich ein schleichender Prozess. Ja,
es hat doch einige Jahre gebraucht.
Genau. Also es war nicht Liebe auf den ersten Blick.
Nein, gar nicht.
Das hat sich echt erarbeitet, ja. Also wir mussten da schon durch einige Runden durch. Und dann hat sich dann, das Upscaling war also mein Problem, das war eigentlich der Schlüsselpunkt, wo wir dann wirklich vernünftig zur Sache miteinander zu reden begonnen haben und nicht nur kursorisch, wo ich gesagt habe, wir haben das Problem, dass wir einfach diese Wärmemengen nicht rausbringen aus unserem Material, wenn wir das auf groß aufziehen. Und er hat das gesagt, was eigentlich kontraintuitiv ist, nämlich zu sagen, hey, wir haben die Lösung, mach's kleiner, nicht größer. Und da bin ich natürlich zuerst einmal da geschrieben und gesagt, was, wie, wo?
Ja, weil das Grund ist, wir verlieren die Wärmemengen extrem schnell und haben Probleme, die zu halten. Ne? Da haben wir gesagt, das ist unser Problem, das schaut aus wie deine Lösung.
Ja, und so kommt man dann zusammen. Und das war dann eigentlich der Beginn einer mittlerweile ein gutes Jahr oder 2 Jahre, wenn nicht noch länger, teilweise dazwischen durch Corona unterbrochen, wo wir diese Sache dann ein bisschen konkretisiert haben, dass eben seine Mikrofluidik dazu führt, dass fast nur Oberfläche und kaum Volumen da ist. Mhm. Und das ist genau das, was wir brauchen.
Also das ist das, wenn man das Rohr heizt und man legt ein Backpapier aufs Blech und dann macht man das Rohr auf, dann ist alles heiß, aber das Backpapier kann man eigentlich sofort angreifen, weil es so dünn ist, dass das kaum Wärme speichern kann.
Ja, da ist eben auch der Punkt, dass die Abgabe der Wärme dann sehr schnell geht. Mhm. Ne? Weil eben die Strahlung durch die Oberfläche, weil das ist ja praktisch nur Oberfläche und kaum Volumen, dann eben schnell weg ist. Ja?
Und das ist aber die Problemlösung auch in deinem Fall gewesen.
In dem Fall. Und dann kommt ja noch dazu, dass in unserem Projekt ja eine chemische Reaktion zwischen dem Feststoff und einer Gasphase stattfindet. Mhm. Und das heißt, das muss ja irgendwo an einer Grenzfläche mal miteinander reagieren können.
Jetzt sind wir mitten schon im Thema. Jetzt erzähl einmal ganz grundsätzlich. Das ist thermochemische Energiespeicherung, ist ähnlich wie Mikrofluidik. Jetzt kein Smalltalk-Thema, wo man sofort kommt und sagt, endlich kommt der, der über thermochemische Energiespeicherung zum Plaudern anfängt. Das war das letzte Mal so unterhaltsam, jetzt kommt er wieder. Und das ist ja für einen anorganischen Chemiker nicht sofort naheliegend, dass er auf dem Gebiet zu forschen beginnt. Wie hat das angefangen?
Naja, das hat eigentlich vor über 10 Jahren angefangen, dass Kollegen aus dem Maschinenbau, die sich im Bereich der Energietechnik und Thermodynamik damit beschäftigt haben, die da die ersten Sondierungsprojekte gestartet haben, ihrerseits festgestellt haben, sie sind zwar super im Design von Reaktoren, sie sind super im Design von Wärmetauschern, aber das Material, das die eigentliche Wärme speichern soll und wieder abgeben soll, das ist halt Chemie und davon verstehen sie eher wenig. Und die haben halt dann versucht, Kooperationspartner zu suchen und so bin ich ins Spiel gekommen, weil die ersten Verbindungen, um die es sich da gehandelt hat, mit denen die gearbeitet haben, waren klassische Salzverbindungen, also anorganische Verbindungen, die Kristallwasser einbauen oder nicht. Und diese Reaktion des Einbauens und des Abgebens, das sind Reaktionen, die mit einem Wärmeumsatz verbunden sind. Das heißt, es ist im Wesentlichen nichts anderes, als was man eh kennt aus der Chemie. Eine Reaktion geht entweder nicht, außer ich heize ordentlich drunter, oder sie geht von alleine und dann wird es heiß dabei. Und die zwei Fälle kennt man, aber ideal wäre natürlich, wenn das jetzt reversibel ist, weil dann kann ich nämlich die Wärme, die ich zuerst hineingesteckt habe, nachher wieder herausholen.
Und das nennt man drunter heizen?
Naja, oder Wärme in das System einbringen, wäre geschraubter. Ja. Aber in Wirklichkeit kennt man es halt aus den klassischen Filmen, dass da irgendeiner mit dem Bunsenbrenner unter den Kolben drunter heizt. Ja.
Da, also das macht das sagst ja du so, das ist nicht EU-Jargon,
das ist jetzt das meine Bildhafte
ja, genau. Sagt, heiz mal drunter, damit es losgeht.
Genau. Deswegen habe ich auch die 3 Jahre gebraucht. Und das erste Mal da mal erzählt und so, nice, er redet vom Skifahren, von diesen Heizdingern, wenn die mal hast, wenn er begolt werden. Und zweitens habe ich gedacht, was machst du denn jetzt wirklich? Und beim dritten Mal gesagt, jetzt erzähl echt, was du tust.
Ja, so sind wir quasi in das Thema hineingestiegen.
Also beim Skifahren, weil du gedacht hast, runterheizen, das ist einfach schnell den Hang runterfahren, aber in Wirklichkeit ist es ganz was anderes.
Ja, genau.
Und die Maschinen, Bauerinnen, oder ist das noch immer so klassisch, dass dort 90% Männer arbeiten?
Es ist noch immer ein großer Männerüberhang, aber es beginnt dort auch langsam, sich ein solider Damenanteil zu entwickeln.
Das heißt, die haben Geräte entwickelt gehabt und
Versuchsanordnungen, also genau. Das war noch nichts im Riesenmaßstab, aber halt so ein Kilogramm-Maßstab, sage ich jetzt mal, oder einige 100-Gramm-Maßstab. Ne?
Und haben was gebraucht, wo man Wärme speichern kann, wieder rauskriegen kann. Das ist eigentlich diese thermochemische Energiespeicherung, die in beide Richtungen funktioniert und die so interessant und zukunftsträchtig wird.
Naja, vor allem, wenn man sich nämlich anschaut, wo sind denn die großen Energiekonsume? Ja? Also wir reden hier von Wärme, das ist in der Diskussion, wenn es um Energieforschung und Energiesparen geht, immer ganz, ganz selten der Fall. Meistens reden die Leute vom Verkehr, vom Elektroauto und so weiter. Das ist aber nur ein Drittel, grob gesprochen, des Gesamtenergiekonsums. Ein gutes Drittel ist auch die sogenannte industrielle Prozesswärme. Das, was die Industrie braucht, um ihre Produkte herzustellen, von der Lebensmittelindustrie, die Milch muss pasteurisiert werden, sprich drunter heizen, ja, bis hin zum Stahl oder Keramik oder was auch immer, Ziegel, egal, ja, ich will jetzt keine Firmennamen nennen, ne, aber jedenfalls, das ist ein erheblicher Energiekonsum, ja, und das haben wir jetzt bemerkt mit der Energiekrise durch das russische Gas, dass wenn das plötzlich nicht mehr sicher ist, dass wir ein Problem bekommen. Mhm. Eigentlich forschen wir, wie gesagt, seit über 10 Jahren an Alternativmöglichkeiten, um jetzt nicht das komplett zu ersetzen, das wird nicht gehen, Aber um den Konsum an Primärenergie aus fossilen Brennstoffen wie Öl oder Gas oder auch Kohle zu reduzieren, und zwar drastisch, indem ich die Abwärme, die jetzt einfach in die Luft, in die Flüsse, in die Seen gekühlt wird, einfach wieder zwischenspeichere und für den nächsten Prozess wieder verwendbar mache. Das führt ja dann letztlich dazu, dass die dann nur mehr noch Restwärme, die ich noch brauche, um wirklich den Temperaturhub zu kriegen, den ich für den Prozess brauche, dann halt vorerst wahrscheinlich weiterhin fossil dazuheizen
muss. Also das ist nach wie vor der Fall, dass große und nennenswerte Energiemengen einfach in die Luft geblasen werden. Oder also man kennt es ja vom Sommer 2022, dass in Frankreich große Probleme waren, die Atomkraftwerke
zu kühlen. Ja, weil die Flüsse einfach zu wenig Wasser geführt haben, dass die ganze, und das darf jetzt natürlich nicht überhand nehmen, weil nicht nur, dass dann einfach die Kühlwassertemperatur nicht mehr groß genug ist, um die Wärmemengen abzuführen. Das warme Wasser, das dann in die Flüsse kommt, wenn der Fluss wenig Wasser erhitzt er dann den Fluss viel mehr, als wenn der viel Wasser hat. Und dementsprechend würde das dann den Fischbestand und so weiter also dramatisch reduzieren. Ne?
Und da würdet ihr dazwischen sein, bevor man dieses warme Wasser in die Flüsse abgibt?
Genau, kann man das. Und das Besondere an der thermochemischen Energiespeicherung ist, dass wir hier im Prinzip diese Wärmemenge ad infinitum, also so lang wie ich möchte, speichern kann. Ich muss sie nicht sofort am nächsten Tag wieder zurückführen. Das heißt, ideal wäre natürlich saisonale Speicherung. Das heißt, im Sommer, wenn ich Überschusswärme habe, die chemisch zwischenzuspeichern und im Winter, wenn ich es brauche, wieder ins Netz zurückzubringen oder zu den Nutzern. Und das funktioniert mit der thermochemischen Energiespeicherung deswegen, weil das eine intrinsisch verlustfreie Speicherung ist. Das ist nicht so wie ein Wasserspeicher, wie ein Warmwasserspeicher, denn dem heizt sich unter und dann ist er halt gut thermisch isoliert, dass er halt ein paar Stunden warm bleibt, ja, oder auch ein paar Tage, ja. Aber wenn man auf Urlaub fährt und den abdreht, ja, dass er nicht sich wieder aufheizt, dann ist er nach 14 Tagen kalt. Ja. So gut kann ich den gar nicht isolieren, ja. Das heißt, die gesamte Wärmemenge ist weg. Ja. Und das geht aber in einer chemischen Reaktion, da ist es einfach quasi so lang, bis ich die Rückreaktion einleite, gespeichert. Und das ist halt ein Riesenvorteil von diesem System.
Das klingt natürlich märchenhaft und du sagst, so funktioniert thermochemische Energiespeicherung, aber im Alltag hört man davon praktisch nichts. Das heißt, ihr seid noch im Bereich der Prototypenforschung oder da gibt es schon Lösungen, aber das interessiert die Industrie in erster Linie, aber da wird nicht publiziert, weil es für Menschen im Alltag wie mich in der Wohnung keine praktikable Anwendung gibt.
Naja, so ist wieder nett. Es gibt natürlich Publikationen dazu, ja, aber eben Fachpublikationen. Ja. Und es gibt Patente dazu, also so ist es auch nicht, dass wir das nicht schon mitgedacht haben. Aber ganz konkret, dieser Lösungsansatz in der Kombination mit der Mikrofluidik hat in der Zwischenzeit, es hat sich in der kurzen Zeit seit dem letzten Podcast ja was getan, wir haben eine Erfindungsmeldung abgeliefert. Wir haben, ja, es ist eine Diensterfindung.
So heißt das, ihr habt der Öffentlichkeit eine Erfindungsmeldung drunter geheizt.
Nicht der Öffentlichkeit, sondern unserer Universität, unserem Dienstgeber. Und der Dienstgeber muss jetzt entscheiden, ob er diese Erfindung aufgreift oder nicht. Und das hat er sich entschlossen zu tun. Und damit haben wir die Voraussetzung geschaffen, dass wir jetzt dann in ein Patent gehen können und dass wir für die nächste Stufe, nämlich einen Prototypen, eine Förderung einreichen können. Und das haben wir getan. Und
zwar genau. Man muss auch sagen, da fallen wir wirklich in ein finanzielles Loch rein, weil die Universität klassisch in der Forschung, in der Grundlagenforschung drinnen ist. Von der Grundlagenforschung in die angewandte Forschung gibt es noch Förderungen, Fördergeber, FFG und so weiter, da kann man noch Geld kriegen. Und jetzt sind wir auf einen Punkt erreicht, wo die Universität eigentlich ein bisschen schon entkoppelt ist. Wir müssen jetzt einen industrierelevanten Prototypen, eine Pilotanlage bauen, damit wir überhaupt interessant sind für die Industrie, das aufzugreifen.
Also das muss noch vorher passieren.
Dieses Gap versuchen wir jetzt an, und da verlieren wir Wissenschaftler wahrscheinlich normalerweise Jahre. Jetzt ist es ein bisschen schneller. Wir hoffen, dass wir mit der Prototypenförderung da ein bisschen schneller vorangehen, aber das ist ein Problem normalerweise.
Ja. Jetzt muss ich ganz nur zurückgehen, weil es so ein schönes Wort ist. Sprache ist ja mein Werkstoff. Erfindungsmeldung, sowas ist der offizielle Begriff. Das müsst ihr machen, wenn ihr was erfunden habt, müsst ihr das sofort melden.
Naja, wenn wir wollen, dass das dann patentiert wird, wollen wir ja nicht aus privater Tasche das zahlen, im Normalfall. Außer du lebst am großen Fuß und kannst es dir leisten. Ja? Weil dann brauchst du natürlich einen Patentanwalt und das kostet enorm viel. Und die TU stellt das aber zur Verfügung unter der Voraussetzung, dass es als Diensterfindung der Technischen Universität gilt. Das heißt aber nicht, dass man als Erfinder leer ausgeht, sondern da gibt es dann eben so einen Vertrag und da steht eben drinnen, dass man im Falle, dass das dann ökonomisch irgendwie umgesetzt wird, also sprich Lizenzierung oder Verkauf des Patents, dass man dann erstens einmal, ich glaube 2000 Euro kriegen wir da, wenn mich nicht alles täuscht.
Einmalig.
Einmalig, ja. Und dann ist es eine Frage der Lizenzierung, wie man sich das dann...
dividiert durch die Erfinder.
Genau.
Erst beim kommerziellen Erfolg. Also man wird davon nicht reich. Und man, nur zur Korrektion, die, alles, was du, oder was wir als Wissenschaftler erfinden, gehört der Universität. Punkt. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich mache das privat.
Ja,
okay. Wir müssen eine Diensterfindungsmeldung machen, oder zumindest sagen, das wäre was, was kommerziell umsetzbar ist. Und dann entscheidet eben der Arbeitgeber, will ich das aufgreifen oder nicht. Und wenn das nicht aufgreift, dann können wir unsere, einmal 50.000 investieren, das keiner braucht.
Ja. Ja, also das ist Diensterfindung, klingt ja so, wie wenn man zu wenig zu tun hat und man muss ein bisschen Arbeit
erfinden, ausdenken.
Nein, aber das ist schon so, wenn du im Zuge deiner Grundlagenforschung auf der Universität mit deinem Team was herausfindest, kannst du nicht sagen, bin so schlau, dass ich extrapolieren kann, hochrechnen kann, da ist extremes Potenzial drinnen. Ich bin privat im Tennisclub mit jemandem befreundet, der ist wiederum mit jemandem befreundet, der im Vorstand von einem Industriebetrieb sitzt und mit dem bespreche ich das jetzt und zweige jetzt diese Diensterfindung privat ab, weil ich möchte reich werden, sondern da gibt es die Verpflichtung, das zu melden und dann entscheidet die Universität, in dem Fall ja dann unter anderem vermutlich auch du mit.
Richtig, richtig, ja.
Was mit passiert mit den, ja, bis der Peter diese 2000 Euro auf den Kopf haben kann.
Dividiert durch alle drei Erfinder.
Dividiert durch drei Erfinder. Ja, es ist einerseits noch ein bisschen schwierig, weil wir natürlich als Wissenschaftler nicht ausgebildet sind, Technologietransfer zu machen und Erfindungen zu machen. Das heißt, mit diesen Diensterfindungen haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel sensitivisieren, dass man sagt, okay, macht's das? Das ist eine Kennzahl mittlerweile, wie viele Erfindungen kommen aus unterschiedlichen Forschungsgruppen raus. Um einfach, weil der Auftrag besteht eben, dass die Universitäten, der Technischen Universität mehr Technologie macht, nicht? Aber wir von unserer wissenschaftlichen Seite her, ob wir jetzt eine Diensterfindung machen oder nicht, der wichtige ist unser Forschungsoutput. Mhm.
Jetzt haben wir in der letzten Folge, wo wir es miteinander zu tun gehabt haben, schon kurz darüber geredet, dass deine ersten wirtschaftlichen Gehversuche ja fast sehr erfolgreich waren. Mittlerweile ist es besser, aber da ist dann auch die Universität in ihrer Struktur aufgerufen, aus der Forschung, die an der Universität erfolgreich zu einem Produkt, zu einer Erfindung geführt hat, diesen Transfer, diesen Kontakt herzustellen, damit dann das industriell verwertet werden kann. Also das wird nicht auf den Markt geworfen, wie zum Beispiel im Buchhandel, wenn jemand sagt, ich schreibe ein Buch, der eine gewisse Prominenz hat und dann gibt es eine Rallye und die Verlage können dann bieten und der Meistbietende darf dann das Buch verlegen, sondern die TU in dem Fall sucht sie dann tatsächlich Partner in der Industrie, die sagen, da investiere ich jetzt in den Prototypen, weil das habe ich glaube ich auch noch in Erinnerung, es gibt kaum was Konservativeres als Industrielle oder Industrievorstände, die sagen nicht gern, da habt ihr viel Geld und schauen wir mal, was rauskommt, sondern die sagen, gibt es uns was Fertiges, wo wir dann Geld damit machen können. Wie ist da dann der nächste Schritt? Weil wenn du ja Vizerektor für Technologie bist, für Innovationen bist und Internationales, da schaust du jetzt, dass mit einer, sagen wir, das ist eine tolle Erfindung, die da mit 2000 Euro honoriert worden ist. Und jetzt schaust du als Vizerektor der TU Wien, dass damit schon was gemacht wird?
Es ist natürlich mittlerweile so, dass auf der TU Wien wir ein Team haben, das Technologietransfer aktiv unterstützt. Wir schauen natürlich, welche Industrien da Interesse hätten. Mhm. Aber nochmal zwei, drei Punkte, die noch... Es ist manchmal nicht gut, wenn die Wissenschaftler auch in der Technologietransfer und als Firmengründer auftreten, weil sie einfach besser in der Wissenschaft sind wie in der Wirtschaft. Das heißt, vom Technologietransfer müssen wir eine Expertise reinbringen, wo wir momentan immer schwach sind als Wissenschaftler. Das ist das Rechtliche und das Wirtschaftliche. Aber das ist auch nicht unsere
Kernkompetenz, ja.
Obwohl wir total kompetent sind.
Aber Recht und Ökonomie ist jetzt nicht mein Steckenpferd,
muss ich so gestehen. Jetzt haben wir natürlich einen Inkubator, der versucht, dass nicht wir, sondern dass die junge Leute das aufgreifen und kleine Firmen gründen. Von der Vizerektorseite habe ich die Aufgabe, Venture Capital, also interessante Geldgeber, ranzubringen, die Innovationsdynamik zu fördern. Und wir haben ein internes Team, das noch versucht, verstärkt zu sagen, was brauchen denn wirklich für den Technologietransfer, also wo sind die Verträge dahinter, die formalen Geschichten. Also das ist schon ein recht gut eingespieltes Team mittlerweile.
Euch als Erfinder kann dieses klassische Erfinderschicksal drohen, das man schon aus den Volksschullehrbüchern kennt. Irgendjemand, ich glaube Viktor Kaplan, hat glaube ich die Turbine erfunden, wenn ich mir, und ist aber nicht reich damit geworden, sondern starb arm wie eine Kirchenmaus, ist glaube ich in meinem Volksschulbuch gestanden. Wenn ich das richtig zuordne, wenn das nicht ein anderer Erfinder war, jetzt ist schon länger her, meine Volksschulzeit. Das hat man so als klassisches Erfinderschicksal im Hinterkopf, dass Leute was erfinden und wer anderer wird reich damit. Das
ist, glaube ich, 99% der Fälle so.
Ja? Weil ja, da sind wir noch nicht genug amerikanisiert, dass man sagt, der Professor muss jetzt an 40% der Firma halten und hat neben seinem Professorgehalt seine 1, 2, 3 Firmen. Also das wäre noch sehr problematisch in Österreich. Für uns ist trotzdem eine Win-Win-Situation. Die Universität kriegt Geld, wenn sie Lizenzen vergibt. Und ein Großteil oder ein kleiner Teil, jetzt weiß ich nicht genau, geht auf jeden Fall zurück in die Forschungsgruppe. Das heißt, wir können damit aktiver freie Forschung finanzieren. Also das ist für uns eigentlich der wichtigere Teil, ob ich jetzt sondern in 3 oder 5 Jahren 2.000, dann 1.000 oder 600 Euro kriege, ist mir eigentlich egal. Aber wenn ich weiß, über Lizenzvereinbarung kriege ich pro Jahr 30, 40, vielleicht 50.000 Euro, mit denen ich dann einen Wissenschaftler zahlen kann, geht mir das Herz auf.
Mhm. Ja. Ist es bei dir? Geht bei dir das Herz auf? Genau das Gleiche, weil du hast eine Querfinanzierung dann der Grundlagenforschung, die ja per se noch nicht anwendungsorientiert ist. Ne? Und wenn man da zusätzliches Spielkapital hereinbekommt, ja, dann hast du wieder die Möglichkeit, hier dich weiterzuentwickeln. Ne? Und ich meine, das ist ja eigentlich auch für uns als Forschungsgruppenleiter im Wesentlichen die Hauptaufgabe. Ich sage immer, half of the time we run for the money, half of the time we spend it. Ja? Also ich schaue, dass ich im Prinzip dauernd nach Projekten Ausschau halte, wo Geld hereinkommt, damit meine Mitarbeiter den Rücken frei haben, um eben ohne einen unnötigen Stress, weil wenn jemand permanent um sein Leiberl laufen kann, hat er keinen Kopf frei, um sich mit der Forschung zu beschäftigen. Ne? Das heißt, man muss denen irgendwo mal den Rücken frei halten und sagen, pass auf, jetzt mach einmal 1, 2, 3 Jahre.
Und ich glaube auch nicht, dass man Firmen so nebenbei gründet. Ne? Dass so wenn, muss man damit 100% drinnen sein und das sind wir nicht. Also was ich in meiner Erfahrung so gesehen habe, also erfolgreiche Tech-Firmen, Startup-Firmen, ist die Technologie, natürlich funktionierte, aber das ist 10%. Der Rest ist die wirtschaftlichen, rechtlichen Komponente und die Fähigkeit der Leute,
da das zu vermarkten. Ja.
Jetzt habt ihr eine Diensterfindung gemacht, ihr habt eine Erfindungsmeldung gemacht. Du forschst seit 10 Jahren auf Anstoß der Maschinenbauabteilung an der thermochemischen Energiespeicherung. Sie ist aber noch nicht fertig. Aber in welche Richtung wird es denn gehen? Also wie kann man sich das vorstellen? Jetzt ein Blick in die Zukunft. Das gelingt alles gut. Was haben wir dann in, 10 Jahre ist jetzt, so wie die Energiekrise sich entwickelt, schon ein bisschen zu weit. Sagen wir, was haben wir in 5 Jahren davon zu erwarten?
Ja. Na, also das Schöne an diesem Konzept, das wir da jetzt eben ausarbeiten, wäre eben diese Modularisierung. Das heißt, je nach Anwendungsfall kann ich dann, so wie wenn ich Batterien in größere Racks zusammenpacken kann und damit die Kapazität, elektrische Speichermöglichkeit vergrößern kann und damit je nachdem entweder von Handy über Laptop bis zu einem Elektroauto alles Mögliche damit betreiben kann. Das wäre eben die Idee, dass dann auch das Gleiche auf der Wärmespeicherung funktioniert. Weil was wir wollen ist, dass diese Chips, diese, sagen wir mal, Scheckkartengroßen Mikrofluidik-Chips eben dann einfach quasi wie ein Stapel ineinander stapelbar sind, eins ins andere passt mit Stecksystemen, dass ich modular nach Anwendungsfall, welche Wärmemenge brauche ich in welcher Zeit, einen kompakten Wärmespeicher bauen kann. Das kann eben dann sein, einerseits in einem, um ein praktisches Beispiel zu nennen, sagen wir mal, wir haben eine Bäckerei, ne, der tut seinen Ofen anheizen, hat dann sein Brot fertig, dann was macht er? Er macht das Ding auf, holt das Brot raus. Natürlich geht Wärme verloren. Ja. Diese Wärme, wenn man die mit einem Wärmetauscher in sowas Thermochemisches reinspeichern kann, dann geht der frische Rohling wieder rein, nächste Charge. der schaltet den Ofen wieder ein, aber zuerst wird die Wärme rekuperiert, die aus dem Speicher kommt, und nur der Rest wird dann entweder elektrisch mit Gas oder was auch immer dazu geheizt. So kann man sich das vorstellen, auch für andere Anwendungen. Und im Prinzip wäre, das wäre jetzt ein Chargenbetrieb innerhalb weniger Stunden, da wäre ich ein anderes System brauchen, da muss es auch schnell gehen, als zum Beispiel Niedertemperaturwärme für Raumwärme, für Fußbodenheizung. Da brauche ich keine 80 oder 200 Grad wie in einem Backofen, ja, sondern da hätte man sich ja schön die Füße verbrennen, ne, sondern das reicht vollkommen, wenn der auf 20 oder 22 Grad temperiert ist, ja, um jetzt irgendein Beispiel zu nennen. Und das kann dann aber sehr langsam, aber dafür halt über Wochen und Monate freigegeben werden. Und das wäre zum Beispiel im Verbund mit zum Beispiel Solarthermie, also wirkliche Wärmekollektoren am Dach, die eben die Sonnenwärme im Sommer in so ein System einspeichern, eine denkmögliche Variante. Das Gleiche kann ich aber auch fürs Warmwasser machen, da brauche ich aber einen anderen Temperaturbereich.
Dann kann ich gleich technologisch einhaken. Einer der Riesenvorteile von der Mikrofluid ist, weil sie so stabil ist. Sie wird zum Beispiel regelmäßig mit Raketen zur Weltraumstation geschossen. Wir wissen, die sind extrem belastbar. Die sind extrem belastbar wegen Kälte, extrem belastbar wegen Hitze und auch strukturell stabil. Und das ist natürlich auch ein Vorteil von der Technologie zusätzlich dazu. Wir machen technologisch.
Ja, es ist eben auch in mobilen Anwendungen, weil es nicht fragil ist sozusagen, hat das ein Punkt, ja. Also stationäre Anwendungen in einem Haus, in einem Wohnblock. Es wäre ja auch denkbar, zum Beispiel, Fernwärme Wien. Die machen derzeit die Wärme durch die Kraft-Wärme-Kopplung. Sprich, es wird das Kraftwerk in Simmering, beziehungsweise auch die Abwärme der Müllverbrennungen und der EBS werden in das Fernwärmenetz eingespeist. Da ist aber natürlich der Punkt, im Sommer braucht man nicht so wahnsinnig viel Wärme. Ja? Da braucht man vielleicht das Warmwasser, aber jetzt keine großartige Raumwärme. Die Müllverbrennung rennt aber trotzdem und die EBS muss ihren Klärschlamm auch verbrennen. Ne? Also was machen die? Ja, da wäre dann die Möglichkeit, dort saisonal die Wärme zwischenzuspeichern und dann im Winter eben mit weniger Primärenergie aus Fossilen dann das ins Fernwärmenetz einzuspeisen. Also es gibt Denkmöglichkeiten
ohne Ende. Das ist eine tolle Idee, das hast du mir noch nicht erzählt. Bin begeistert. Jetzt sollen wir noch weitermachen.
Vom Material her jetzt, wenn du sagst, das ist so belastbar, woraus besteht denn so ein Mikrofluid-Chip, Platte, was auch immer das dann ist?
Ja, also die Belastbarkeit ist weniger Material. Es ist einfach, wenn man sehr viel natürlich auch Papier miteinander aufstapelt, ist das Ding einfach super stabil. Mhm. Wobei das Einzelne weniger stabil ist. Die Materialien sind immer sehr flexibel. Es kann natürlich von der Siliziumtechnologie bis zu Glas, bis zu sehr viele High-Performance-Polymere. Mhm. Das ist wirklich anwendungsorientiert. In dem Fall müssen wir Materialien nehmen, die wahrscheinlich Keramiken sind, wegen der großen, also die auch Wärme leiten können, relativ schnell. Ne? Mhm. Obwohl Keramik jetzt keine Wärme leitet. Aber
habe ich mir gerade gedacht, Keramik ist eigentlich ein schlechter
Wärmeleiter. Nein, wir haben uns da Keramik mit Aluminium und anderen.
Also das wird dann, da gibt es dann Verbindungen und dann kann Keramik, obwohl sie ausschaut wie Keramik, trotzdem Sachen, die Keramik normalerweise nicht kann.
Ja, es gibt sogenannte sonderkeramische Werkstoffe, wie das dann so schön auf Neudeutsch heißt, ne? Die eben sehr wohl eine hohe Wärmeleitfähigkeit haben. Ne? Also das sind dann eben Alumosilikate oder überhaupt Aluminiumoxide mit besonderer Struktur. Also da gibt es ganzen Haufen, ja. Bis hin zu ganz neuen Materialien. Unsere Kollegen von der Technologie sind da im Übrigen auch sehr, sehr umtriebig, was das betrifft. Ja? Also an unserer Fakultät, in anderen Institutsbereichen. Also das ist jetzt nicht das Problem, dass man hier kein Material finden würde. Ja? Das, was für uns ja so wichtig ist, ist, dass es auch bei der Reaktion, also in unserem konkreten Fall, den wir umsetzen, da wird als Gaskomponente eben Ammoniak verwendet. Mhm. Ne? Und das ist ja etwas, was natürlich jetzt auch das Material durchdringen muss. Das muss bis in die letzten Poren hinein. Gleichzeitig gibt es aber dabei das Problem, dass hier Volumenänderungen vorfindbar sind. Und dafür haben wir jetzt Lösungen gefunden. Das ist das Geniale. Ja? Und das ist etwas, was eben nicht einer alleine schafft. Ja? Das sind eben viele, der Hund liegt wie immer im Detail. Ja? Also das Grundkonzept, die Idee, dass das geht, haben wir schon vor ein paar Jahren gehabt und auch publiziert. Nur, es war nicht umsetzbar im großen Stil. Ja? Und jetzt haben wir eben mit diesem gemeinsamen Zusammenarbeiten eine Lösung gefunden, die eben das Ganze eben praktikabel macht.
Also das ist tatsächlich eine Neuerung oder eine neuere Mitteilung, weil wie wir begonnen haben, 2017 warst du, glaube ich, in einer ersten Fernsehshow, dabei. Hast du davon auch schon erzählt, ungefähr, was du machst? Und dann später hast du einmal mit gelöschtem Kalk auf der Bühne ein Spiegelei hergestellt, was tatsächlich funktioniert hat und dann auch essbar war und gut geschmeckt hat. Aber da war der Stand der Dinge noch immer, dass eben das in der Theorie funktioniert und dass es die Idee gibt, dass aber der Wirkungsgrad so viel schlechter ist als all das, was man aus fossilen Energieträgern kennt, dass du zwar überzeugt davon warst, dass es irgendwann eine Lösung geben wird, aber sie war noch nicht in Sichtweite. Und die ist jetzt nicht nur in Sichtweite, sondern die ist jetzt da.
Die ist, mit unserem System ist sie in Umsetzung. Ja, also wir haben eine Lösung, die praktikabel ist, die wir jetzt eben zum Prototypen weiter treiben werden und wo wir dann mit einer Demonstration am Prototypen die Industrie überzeugen werden, da bin ich fest davon überzeugt, dass das ein funktionierendes System ist. Ja. Also diesen Durchbruch haben wir in den letzten 5 Jahren weitergebracht.
Ja. Ja, ich glaube, das wird auch ein wichtiger Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit werden, dass man diese Energie muss gespeichert werden und wenn man es braucht, wieder einsetzen.
Jetzt ist ja, wie soll man sagen, das österreichische Mindset ist ja eher immer, man ist klein, man ist unwichtig, man ist für nichts verantwortlich und wenn was schief geht, ist man selber Opfer. Das klingt aber so wie eine Innovation aus Österreich und wie von dir, Peter Weinberger, weiß, du arbeitest ja mit Universitäten, Fakultäten aus anderen Ländern schon seit vielen Jahren zusammen an dem Projekt, aber das ist dann tatsächlich was unter anderem an der TU Wien entwickelt worden ist, was es weltweit noch nirgends irgendwo und vergleichbar gibt?
Also diese Kombination, die wir gewählt haben, die gibt es tatsächlich sonst noch nirgendwo. Das Grundprinzip ist ja mit allen möglichen Reaktionspartnern denkbar. Also im Prinzip ist ja das der ganze Zoo an chemischen Verbindungen, die in irgendeiner Weise reversibel sind und einen Wärmeumsatz liefern, und das können aber tausende Verbindungsmöglichkeiten sein, ist denkbar. Davon wird ein Großteil nicht praktikabel sein, weil es entweder zu giftig ist, weil es korrosiv ist, weil es einfach Stoffe sind, die wenig vorhanden sind und damit sauteuer sind, oder wo man irgendwelche anderen Randbedingungen nicht erfüllen kann, wie Nachhaltigkeit, wenn ich nur Stichwort Kobalt, Kongo und Kinderarbeit und Warlords und so weiter hernehme. Also solche Materialien wird man eher versuchen zu verhindern oder nicht zu verwenden. Aber es gibt natürlich eine doch durchaus erkleckliche Anzahl an Verbindungen, die das kann. Und da hängt es eben jetzt auch vom Anwendungsfall an. Es gibt nicht diese eine Lösung, die für alles perfekt ist, sondern das sind ja Materialeigenschaften, die materialimmanent sind. Das heißt, ein Material hat die eine Temperatur, in der sie super performt, ein anderes Material in einer anderen Temperatur. Und das heißt, je nach Anwendungsfall, je nach User Case, muss ich überlegen, was kann ich verwenden. Wir haben halt jetzt einmal einen User Case, wo wir sagen, das ist ein Temperaturfenster, das Hausnummer zwischen 100 und 200 Grad Celsius oder bis 250 Grad Celsius, in dem wollen wir uns bewegen. Ja. Aber wenn es einen Anwendungsfall gibt, wo es sagt, nein, ich muss zwischen 50 und 70 Grad arbeiten, dann muss man ein anderes Material zum Beispiel verwenden. Ja. Das ist ganz klar. Und da gibt's natürlich weltweit viele Gruppen, die in dem Bereich forschen, gar keine Frage. Und ich bin eben jetzt gerade erst am 1. Mai hat es gestartet, Teil eines großen europäischen Forschungskonsortiums geworden, unter Führung der Technischen Universität Dänemark, wo es eben um ein anderes Temperaturfenster geht, wo es um niedrige Temperaturen geht und wo man das kombinieren möchte mit anderen Anwendungen aus dem Maschinenbau.
Darf ich ganz kurz da meine Sichtweise, um deine Frage zu beantworten? Es ist so, dass traditionell die Mikrofluidik mit der Anorganchemie keine Berührungspunkte. Aber es gibt keine Universität, wo zwei Typen nebeneinander sitzen und so diametral unterschiedliche Sachen machen. Durch die Konzentrierung und was das, es geht ja immer darum, um Expertise möglichst, wie ist das schöne Wort da?
Über kritische Massen
bilden. Ja, kritische Massen zu bilden. Ne? Dass man hat dann Institute, die auf einiges, zwei, drei Themen sich fokussieren. Man muss sich fokussieren, man muss kritische Massen bilden. In dem Fall war meine Masse unterkritisch, deine zumindest wärmespeichernd. Und wenn man nicht nebeneinander sitzt und eine persönliche Beziehung aufbauen, hätte es das auch nicht geben.
Ja. Auf die Idee ist auch weltweit sonst noch niemand gekommen.
Ja, weil die Leute einfach nicht zusammensitzen, miteinander reden können. Weil die anorganischen Chemiker sind immer woanders, also von meiner Community her.
Ganz deswegen ist da. Also das wird auf jeden Fall ein wie heißt es so schön, ein Unique Selling Point, ja? Also ein USP, ne? Also ein Alleinstellungsmerkmal.
Und ich stelle mir schon die Frage, also wenn ich jetzt in ein anderes Institut kommen wäre, wäre das dann passiert?
Wir wären uns wahrscheinlich nicht so leicht über den Weg gelaufen, ja. Stimmt, ja.
Wenn der Podcast lang genug läuft und das sehr erfolgreich wird und wenn das durch diese glückliche Vermählung von Bioanalytik, anorganischer Chemie und Rotwein zu einer Innovation geführt hat, dann sitzt sie da in 10 Jahren vor Nobelpreisträgern oder das ist ganz was anderes?
Also ich glaube, Nobelpreisverdächtig ist das eher nicht. Das ist...
Danke.
Nein, ich glaube nicht. Also ich bin Realist. Ja. Das wird eher dann so sein, dass wir ein völlig neues Forschungsfeld wahrscheinlich damit eröffnet haben, plus Anwendungen, die sich mit der Zeit durchgesetzt haben werden, vor allem, weil es ist ja nicht so, dass die fossilen Energien endlos sprudeln. Und das, was ja immer ein Zeitfenster ist, ist ja auch die Frage, was sind die derzeitigen Kostenstrukturen? Noch haben wir die Situation, dass wir uns Energie zumindest irgendwie leisten können. Aber wenn das jetzt noch weiter in demselben Tempo teurer wird, dann wird plötzlich auch die Industrie völlig anders kalkulieren. Ja? Weil in vielen Industriebereichen es ja immer noch so ist, dass der Energieanteil oder Energiekostenanteil an den eigentlichen Produktionskosten immer noch eher gering ist. Und wenn das sich dramatisch, nachhaltig weiter verändert, und zwar mit einem Trend, der immer mehr wird, dann wird auch dort die Lust nach Veränderung dramatisch steigen.
Ja? Also das wird ja zynisch gern behauptet, die Energiewende in Mitteleuropa oder in Europa ist befeuert worden durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. In dem Fall ist es tatsächlich auch so, dass der Umstieg und die Verknappung der Gaslieferungen oder der gewünschte Ausstieg, weil man von so einem Regime kein Gas mehr kaufen möchte, wobei Österreich da jetzt nicht so heikel ist, wie man hört, aber das ist tatsächlich also so eine dramatische Situation, so ein Riesenunglück für so viele Millionen Menschen ist letztlich ein Katalysator, um diese Art von Forschung zu begünstigen.
Ich glaube schon, dass da die Zeit für uns arbeitet, weil ich war zum Beispiel auf der Industriemesse in Hannover, die weltgrößte Industriemesse 2018. Da habe ich innerhalb von 4 Jahren eben genau diesen Änderung im Mindset der Industrie erlebt.
Du hast absolut recht. Also ich glaube, die Zeit war immer auf unserer Seite, aber der Angriffskrieg hat natürlich das Ganze massiv beschleunigt. Aber es wäre daran kein Weg vorbeigegangen. Ob es jetzt 2 Jahre sind, 5 Jahre oder wir 10 Jahre gewartet hätten, wenn wir mehr Zeit haben, hätten wir mehr. Wäre der Prototyp schon fertig. Aber jetzt ist es so, wie es ist furchtbar, ja, eigentlich.
Ja, aber also gleichzeitig habt ihr was gefunden, unabhängig davon, dass die Dringlichkeit und die technische Umsetzbarkeit einander die Hand geben und jetzt das in Richtung Prototyp.
Stimmt, also wir betreiben das jetzt aggressiver und aktiver, weil die Dringlichkeit höher ist. Sonst hätten wir das wahrscheinlich mit einer ein bisschen zurückgeschraubt, ein bisschen gemütlicher angelegt, ne?
Nach Maßgabe der Möglichkeiten gemacht, weil jeder ja sein Kernthema hat, an dem er arbeitet. Und das ist jetzt doch aufgrund der Randbedingungen so geworden, dass man jetzt einfach Gas geben muss. Aber das werden wir, und das wird meiner Meinung nach wirklich dann zu einem Ergebnis führen, wo wir dann, um auf den Anfang deiner Frage zurückzukehren, ja, das wird etwas sein, wo die TU Wien zum ersten Mal groß aufzeigen wird. Mhm. Da bin ich Optimist.
Das heißt, und ihr findet jetzt auch offenere Ohren, obwohl Ohren nicht offener sein können, sprachlich, aber weil das halt so eine große Dringlichkeit besitzt. Also es ist jetzt quasi chemisch die letzte Generation.
Und wohin kleben uns?
Ans Rotweinglas. Weil das war der Katalysator, ja.
Ich bin natürlich schon sehr gespannt, wie das dann ausschauen wird, wenn eine österreichische Universität sagen kann, wir haben was erfunden, was tatsächlich einen nennenswerten Beitrag zur nachhaltigen Energiewende bedeutet. Was heißt denn das für mich privat? Weil in Österreich ist es noch eine kleine Diskussion, in Deutschland ist das ja eine große Diskussion. Der Wärmepumpen, der Austausch der Heizungssysteme durch Wärmepumpen, ich nehme an, das spielt in diesen Bereich mit hinein. Wenn ich so einen Wärmespeicher zu Hause, weil du die Fußbodenheizung erwähnt hast, wenn ich so einen Wärmespeicher bei mir zu Hause stehen hätte, der steht dann herum, was hat der für ein Volumen, den sehe ich oder der ist irgendwo verbaut, dass ich ohne dies keinen Zugang dazu habe. Also was bedeutet das dann raumgestalterisch für die Häuser und Wohnungen? Weil eine Wärmepumpe zum Beispiel hat eine Mordstromanlage, also da muss man ja eigentlich ein Haus haben dafür. In einer Wohnung kann man ja keine Wärmepumpe, also in einer Gazonier wird man sich keine Wärmepumpe einbauen können.
Schwierig, ja.
Aber so einen thermochemischen Energiespeicher, der ist so groß wie ein Aktenkoffer oder der ist so groß wie ein Kleinwagen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Na, da gibt es eine schöne Möglichkeit, das sich zu visualisieren. Wir haben den Jahresenergiebedarf eines Passivhauses, wir reden jetzt nicht von einer Wohnung, sondern von einem Passivhaus, also Einfamilienhaus, uns angeschaut und verglichen, wie groß muss das Volumen für Wärmespeicherung sein, wenn ich zum Beispiel nur sensible, fühlbare Wärme hernehme, also zum Beispiel ein Wasser, ein Öltank oder ein Gestein oder Beton erwärme und das halt gut isoliere und dann versuche, die Wärme in der kalten Jahreszeit herauszuholen. Da bräuchte man ungefähr 700 Kubikmeter Wärmespeichermaterial. Ja. Also das ist gigantisch.
Wie viel ist das ungefähr in der Größenordnung?
Naja, Schwimmbadgröße würde ich sagen, mindestens. Ne?
Also da, das ist die Größenordnung von einem Swimmingpool im Garten?
Nein, nein, von einem Sportbecken. Ja. Wir reden von was Großen, was richtig Großen. Ja. Und das andere wäre eben in unserem Fall, dann bewegen wir uns in der Größenordnung von 7 Kubikmeter. Mhm. Grob gesprochen. Das ist natürlich jetzt ohne Installation und so weiter, so ein reine Materialvolumina. Ja. Also das ist schon das, was man früher, sage ich mal, ein besseres Abstellkammerl, ja. Das muss man rechnen, platzmäßig. Mhm. Ja. Plus halt die dazu notwendigen Wärmetauscherinstallationen und so weiter. Ja. Also in einer Wohnung wird es wahrscheinlich nicht anwendbar sein, einzeln. Also wenn, dann ein ganzer Wohnblock, der eh derzeit an der Fernwärme ist und irgendwann Heizungskeller hat, wo ja die derzeitigen Leitungen reinkommen und dann auf die einzelnen Verbraucher aufgeteilt werden, so einen Raum dann adaptieren, dort was einzubauen, das wird wahrscheinlich gehen. Ja. Aber in einem Einzelwohnung, einer Gazonier, einem Dachbodenausbau, das wird Illusion sein.
Aber wird man das tatsächlich, in Wien gibt es ja zumindest im inneren Bereich einen Altbaubestand an nennenswerten, wird man davon was mitkriegen können? Weil wenn das dann zur Verfügung steht, dann wird man das ja nutzen wollen.
Und also ich würde eher sagen, das würde dann eher in Richtung Fernwärme laufen, wo eben dann zentral in der Fernwärmeproduktion eben dieses System eingebaut wird, wo es eben Hausnummer Simmering oder wo der Platz da ist, ja. Aber sicher nicht in einem Althaus oder in einem Innenstadtpalais oder so, das glaube ich nicht.
Ja, da fehlen uns noch viele Berechnungen und Simulationen und die Pilotanlage, um herauszufinden, wie kompakt und wie groß kann man das skalieren. Also die Skalierungsfrage ist auf meiner Seite, das wird entscheidend werden, ob das auch erfolgreich wird oder nicht. Ne?
Ja, das ist der entscheidende Punkt auf jeden Fall. Wenn sich herausstellt, das kann natürlich immer noch passieren, dass wir nur bis zu einem gewissen Grad das skalieren können und dann einfach andere Effekte, Probleme bereiten. Ja. Ich meine, man muss ja bedenken, wir haben hier Stoffströme, die durch kleine Kanäle durchgehen, die natürlich einen gewissen Strömungswiderstand haben. Das kann ich ja nicht unendlich lang machen, weil dann bräuchte ich irrsinnige Drücke und dann wird es wieder teuer. Also wie man das skaliert, das werden wir alles noch sehen. Und das ist eben genau der Punkt, weswegen wir diese Prototypenanlage unbedingt brauchen.
Und wenn es nicht funktioniert, ist es seine Schuld.
Also da spricht schon der routinierte Vizerektor.
Genau, dann habe ich die Illus eingeritten.
Wir waren ja nie dafür. Ne?
Genau.
Und sagen wir mal, das funktioniert alles und man kann zentral in einer Stadt und dann ans Fernwärmenetz angebunden große Speicher bauen. Die wird man dann überirdisch, unterirdisch bauen. Dann ist es so groß wie eine Turnhalle, steht irgendwo ein Speicher. Bei Batterien gibt es da diesen Begriff, glaube ich, der Energiedichte und das ist gar nicht so ungefährlich, weil wenn die Energiedichte undicht wird, dann heißt das meistens Explosion, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie ist das bei euren Wärmespeichern? Ist da ein ähnliches Problem zu erwarten?
Also solange der Feststoff und die Gaskomponente voneinander getrennt sind, passiert genau gar nichts. Ja. Dann kann das auch undicht werden, ja, weil dann kommt ja nicht, in unserem Fall wäre es Ammoniak, der ist nicht in der Luft.
Ja, stinken wird es.
Wenn der Ammoniak undicht wird, dann haben wir das Problem, dass natürlich das ein Umweltproblem ist, das ist keine Frage. Aber wenn jetzt zum Beispiel der Speicher für unser Material, unseren Feststoff undicht wird, dann wird der höchstens feucht. Ja. Ist nicht schön, ja, aber ist kein Schaden in dem Sinn. Ja. Aber ja, also ich glaube, der Vorteil ist, dass es ein hohes Maß an Betriebssicherheit gibt. Es gibt keine Eigenentzündung, es gibt keine Explosionsgefahr etc. Ja.
Von der Technologie her ist es wichtig, dass wir mit meinem Gas arbeiten. Das heißt, die Skalierung, es ist einfacher, in kleinen Kanälchen ein Gas einzuleiten, als wie Flüssigkeit. So. Also wir hoffen schon, dass wir das dorthin kriegen. Aber wir wissen nicht, wie weit wir skalieren können, das stimmt schon.
Wenn du sagst, Gase werden eingeleitet, dann ist das natürlich insofern missverständlich, weil wir jetzt die ganze Zeit von russischem Gas gesprochen haben, von fossilen Brennstoffen, von Gas. Aber welche Art von Gase sind da im Spiel? Von welchen Gasen reden wir?
Also in unserer konkreten Anwendung ist es Ammoniak, aber grundsätzlich funktioniert es mit allen industriell leicht zugänglichen Gasen, wie zum Beispiel feuchter Luft, Wasserdampf, ja, Luft oder Luftsauerstoff oder Reinsauerstoff. Es geht auch mit CO2 oder sogar mit Schwefeldioxid, ist aber
stinkt. Also lauter stinkende Sachen, und wenn das kaputt wird, dann stinkt es ure?
Naja, nicht nur stinken. Also natürlich ist die Verwendung von feuchter Luft das Einfachste, weil es quasi eh in der Umgebung vorhanden ist, hat allerdings den entscheidenden Haken, dass diese Reaktionen mit Wasser oder Wasserdampf nicht dieselbe Energiedichte haben wie das, was wir haben. Es gibt einige Anwendungen, wo das völlig ausreichen wird. Da gibt es auch einige Projekte dazu, die da laufen, eben sogenannte Salzverbindungen, die eben Kristallwasser, wie man das nennt, in den Kristall einbauen und wieder rausbringen. Da wird einfach Wärme dazu verwendet, um das Wasser aus dem Kristall rauszubringen. Und bei der Rückreaktion, wenn das wieder eintritt, wird diese Wärme frei. Das ist dasselbe Prinzip, wie wir es vorher hatten mit unserer Verbindung. Nur, dass eben diese Wärmemengen eine deutlich geringere Energiedichte haben.
Also ich bin ganz froh, dass das Ammoniak ist und dass das stark riecht, weil die Herausforderung von meiner Seite ist natürlich, wenn wir so viele Mikroreaktoren haben, so viele Kanälchen haben, da kann immer was undicht sein. Und natürlich Ammoniak in der Luft zu messen ist einfacher wie ein Wasserdampf. Und dann können wir gleich sehen, wie dicht wir die Systeme bekommen, unter welchen Beanspruchungen.
Und es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie was völlig Neues ist. Derzeit wird zum Beispiel der Ammoniak ja auch in Kälte Maschinen im zum Beispiel Schlachthof, ja, Kühlhäuser verwendet, Eislaufplätze werden damit gekühlt, also das ist eine bekannte Technik, das ist jetzt nichts Neues, ja. Also das hat man im Griff, ja, und das stinkt am Eislaufplatz auch nicht die ganze Zeit nach Ammoniak. Ja. Also,
eher nach Glühwein.
Eben, genau. Ja. Wenn es aber was undicht wird, ja, kleinste Mengen riecht man sofort.
Dann sind es die Leute, die den Glühwein konsumiert haben, dann werden eher die undicht. Also das ist dieser große Vorteil, dass es eine neue Idee ist, die aber bekannte Technologien miteinander kombinieren kann, weshalb es weniger Kinderkrankheiten gibt, die man ausmerzen muss.
Das ist davon auszugehen, dass man also in dem Fall auf vieles zurückgreifen kann, was schon existiert und nachweislich funktioniert. Das andere ist natürlich auch, es gibt dann für diese Verbindungen schon Zulassungskriterien und. Das ist ja wie in der Medizin, wenn ein Wirkstoff, der eh schon irgendwo anders eingesetzt wird, plötzlich für was anderes auch verwendbar ist, dann sind die Zulassungsverfahren ja viel, viel schneller, ja, als wenn das was komplett Neues ist. Ne? Also auch das muss man ja dabei mitdenken.
Ne? Ja, dann wünsche ich alles Gute für einen Technologietransfer, für die erfolgreiche Weiterverwendung der Erfindungsmeldung, der Diensterfindung. Wenn du ab Herbst Vizerektor bist, jetzt habe ich es ja, weil ich auch nicht mehr der Allerjüngste bin, schon ab und zu im universitären Bereich mit Rektoren, Vizerektoren zu tun gehabt. Und die sagen, wenn man Rektor, Rektorin wird, dann ist die Forschungskarriere eigentlich zu Ende. Erstens, weil man sehr viel zu tun hat, was wenig mit Forschung zu tun hat, mit handfester Forschung, sondern schon nur indirekt. Und zweitens, weil wenn man einmal Chef war, wenn man politisch so hoch oben war in der Universität, dann ist es unüblich, wieder in das Institut zurückzukommen und dort ganz normal weiterzuarbeiten. Wird es aber bei dir so sein? Das heißt, wenn du noch einen Karriereschritt machen möchtest, musst du irgendwann einmal Rektor werden?
Mir hat man Ähnliches berichtet. Es wird sicher eine Phase-Out-Phase geben müssen. Das ist auch, jetzt hast du natürlich die Hand in eine Wunde gelegt, die sehr, sehr schmerzt, weil jahrelang was aufbauen und sagen, jetzt gehe ich auf die Seite, ist natürlich für uns Wissenschaftler ganz, ganz schwer.
Also hast du vielleicht einen Nachfolger, eine Nachfolgerin, die sich gedacht hat, jetzt ist das alles aufbereitet, das machen wir den zum Vizerektor, damit ich da weiterarbeiten kann?
Habe ich in dem Sinne nicht, aber ich habe zumindest die Möglichkeit, dass was aufgebaut wurde und die Möglichkeiten, die da sind, technologisch einer Nachwuchsgruppe zu übergeben. Mhm. Und das soll dann nicht von mir entschieden werden, weil das ist einfach eine ausgeschriebene Position, da soll sich die Besten bewerben und der Bereich lebt weiter.
Und ab wann ist mit Rektor Peter Ertl zu rechnen?
Wie gesagt, wir haben ja Gott sei Dank 20 Universitäten in Österreich.
Und irgendwann wird es schon passen. So, wir sind am Ende unseres Podcasts angelangt und wie immer vor dem Ende, wir sind natürlich noch nicht am Ende, gibt es Ankündigungen, Hinweise und Tipps. Zuvorderst der letzten Live-Termine in dieser Saison, bevor es Sommer wird. Unsere aktuelle Show Planet B gibt es zu sehen am 2. Juni im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf.
Und am 3. Juni kommen die Science Busters auch wieder nach München. Im Lustspielhaus spielen die Science Busters am 3. und 4. Juni zwei Zusatzshows von Planet B.
Am 16. Juni sind wir im Stadtsaal in Wien, am 21. Juni im Cinema Paradiso St. Pölten. Da schieben wir ganz kurz einmal Global Warming Party wieder zwischen unsere Show, die wir eigentlich vor Planet B gespielt haben, um aber dann tags darauf im Renitenztheater in Stuttgart Planet B zu geben. Stuttgart-Premiere, wenn man so möchte. Und am 27.06. beschließen wir im Theater im Park in Wien die Saison mit einer letzten Vorstellung vor dem Sommer Planet B. Dann ist Sommer, dann gehen alle raus in den Garten, in die Bäder, auf die Terrassen oder wo immer sie rausgehen können. Und wir kommen am 9. September wieder mit Planet B im Stadtsaal Wien retour auf die Bühne.
Ja, und die Science Busters for Kids, die Show für Kinder ab 9 Jahre plus minus, spielen wir am 17. Juni in Wien im Theater im Park. Und dort gibt es nur noch wenige Restkarten. Weshalb wir auch am 16.09. eben dort wiederholen. Dafür gibt es noch ein bisschen mehr Tickets. Aber auch da läuft der Vorverkauf sehr gut. Also nach dem Sommer wird es eher nur mehr wenige Restkarten geben. Alle Infos und Tickets wie immer unter sciencebusters.at. Martin Buntigam Solo Glückskatze auch noch einmal vor der Sommerpause, nämlich am 23. Juni im kleinen Posthof im Deutschen Museum München. Und die Infos dazu immer unter buntigam.at.
Für alle, die uns nicht sehen möchten, aber von uns lesen, gibt es das Jubelbuch der Science Busters nach wie vor. Anlässlich 15 Jahre Science Busters. Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt. Das wird auch weiterhin so sein. Gibt es auch als Hörbuch im Hörverlag erschienen. Das gedruckte Buch gibt es im Hansa Verlag. Gelesen hat das Hörbuch wie immer Thomas Leubel. Der hat die letzten beiden Bücher schon sehr gut und schön und hörenswert für uns eingelesen hat. Und auch diesmal hat es fantastisch gemacht. Und zwischendurch sind auch wir ein wenig zu hören.
Ja, und Funk und Fernsehen. Seit 2007 gibt es uns ja wöchentlich als Radiokolumne auf Radio FM4 nachzuhören auf ORF.
Und morgen, 30. Mai, gibt's wieder auf FM4. Frag die Science Busters, 1,5 Stunden lang gibt's uns zum Thema Klimawandel, Klimakrise, Klimakatastrophe. Wir haben das schon bei Corona gemacht, wo man anrufen kann und wir beantworten live Fragen. Und die Phone-In-Sendung nehmen wir wieder auf und die gibt's am 30. Mai, also morgen, erstmals nach einer längeren Pause wieder. Und dann im Juni kommt Ausgabe 2 vor der Sommerpause und im Herbst gibt es dann regulär weiter. Da kann man anrufen und Fragen stellen bei FM4 und wir beantworten dann alle Fragen rund ums Klima. Fragen zur heutigen Sendung und andere Fragen, die wir beantworten sollen, können, mögen und dürfen an podcast@sciencebusters.at oder über Instagram, Facebook, gerne auch als Audio-File. Dann können wir das an den Anfang stellen, wenn die Frage als Audio-File kommt. Danke an die TU Wien, die Uni Graz, die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, drunter heizen und Mikrofluiden und was immer man sonst noch mit einem Podcast alles anstellen kann. Danke vielmals die beiden Peters, Weinberger und Ertl für die Auskünfte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und habe die Ehre.
Es war sehr schön. Es hat mich sehr gefreut.
Auf Wiedersehen.